Es ist sehr, sehr schön, hier zu sein. Wenn der PC startet, ist alles gut. Technik, die begeistert. Wunderbar. Ich freue mich total, hier zu sein. Auch über den Text, das Benjamin vorgelesen hat, über die Lieder, die Johanna ausgesucht hat. Letzten Sonntag habe ich Johanna mit nach Schwerin geschleppt. Da haben wir Musik zusammen gemacht. Es war total schön. Aber am meisten fand ich schön, dass ich dich ein bisschen mehr kennenlernen durfte. Das war mein versteckter Gedanke dahinter. So immer wieder will ich vielleicht jemanden mitschleppen. Haben wir viel Zeit im Auto zu reden. Und dann, also ich wollte das nicht sagen, Johanna, aber jetzt ist es zu spät. Dann habe ich Johanna gefragt, wenn du an deine Gemeinde denkst, worüber freust du dich am meisten? Da hat sie was ganz, ganz super Tolles gesagt. Sie hat gesagt, die Gemeinde ist wie eine Familie und ich fühle mich da wohl. Und das ist richtig schön. Es ist richtig, richtig schön, dass ein junger Mensch sagt, die Gemeinde ist wie meine Familie und ich fühle mich da wohl. Und dann hat sie gesagt, dann habe ich gesagt, was würdest du dir am meisten wünschen? Weil sie war ja gerade bei uns im Gottesdienst und kommt von hier. Was würdest du die Gemeinde am meisten wünschen? Und die Predigt geht ein Stück weit in die Richtung. Ich habe gesagt, Johanna, wenn du predigen solltest, sie sagte, ich predige nicht. Aber wenn ich für dich predigen sollte, was würdest du dir am meisten wünschen, dass ich sage? Und die Predigt geht ein Stück weit in die Richtung. Genau. Matthäus 9, ich kann Matthäus auf Deutsch nicht aussprechen, ne? Ich sage immer Matthäus, müsst ihr mir zurechtkommen, Matthäus sagt man, glaube ich. Ne? Auf Englisch ist es einfach, Matthew, immer simple. Matthäus 9, Vers 35 bis 38. Ich habe immer hin und her mit die Titeln gesucht und dann habe ich mich geeinigt auf das, was in meiner Bibel stand, Arbeiter werden gesucht. Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung. Er lehrte in die Synagogen und verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Und überall, wo er hinkam, heilte er die Menschen, ihre Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen. Denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten könnten. Sie waren wie Schafe, die ohne Hirten. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Vater, wir wollen dir sagen, dass wir dich lieb haben. Wie Benjamin schon gebetet hat, Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, unser Herzen zu öffnen, hilfst uns, Ohren zu haben, die hören das, was du so gerne zu uns sagst. Ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für ihre Treue, für ihre Stabilität, für die Gemeindefamilie, die sie ist, über so viele Jahre. Und ich preise dich, Herr. Ich weiß, du freust dich auch. Aber Herr, wir strecken uns nach dir aus und wir sagen, Herr, wir wollen mehr und mehr deine Stimme hören. Wir wollen hören, das, was du auf dem Herzen hast. Damit dein Name durch uns verherrlicht wird in dieser Welt, wo wir leben. In Jesu Namen. Amen. Ich würde gerne einfach erstmal den Text, ihr seht ja, ich unterstreiche gerne Sachen und bringe auch Beispiele mit. Ich glaube, das mache ich, weil mir manchmal die Wörter fehlen auf Deutsch. Und deswegen unterstreiche ich und bringe Beispiele mit. Und ich will einfach erstmal kurz den Text, ohne es zu viel zu kommentieren, einmal nochmal durchfliegen mit ein paar Kommentare. Und dann kommen wir zu das, was mir auf dem Herzen liegt. Jesus zog. Er verkündete und er heilte. Wenn Jesus in Bützow leben würde, würde er unterwegs sein, wo die Menschen sind. Den Kontext von dieser Passage Es scheint mir, dass der Matthias es auf dem Herzen hat, zu betonen, wie viel Jesus geheilt hat und wie viel das Gebet der Heilung wichtig ist. Vers 1 bis 7, alles im gleichen Kapitel, heilt Jesus den Gelähmten, der mit auf eine Trage hineingebracht wird. Vers 18 bis 26 heilt Jesus der Vorstehers Tochter. Vers 18 bis 26, den gleichen Zeit, kommt die Frau, die Blutung hat und wird auch geheilt, die 12 Jahre an Blutung litt. Vers 27 bis 31 schreibt Matthias, dass ein Blinder geheilt wird. Vers 32 bis 34 beschreibt Matthias, dass ein Stummer geheilt wird. Es scheint mir, und ihr Lieben, das ist gut, um ein bisschen zu spüren, was will der Schreiber jetzt betonen? Was liegt ihm auf dem Herzen? Es scheint mir, dass der Matthias sagt, und fest das zusammen mit unserem Text hier, Jesus zog um die Dörfer und sah der Not der Menschen, aber ganz besonders, dass sie unter Krankheiten litten. Die ganze Kapitel ist voll, außer ein paar kleine Abschnitte, voll mit, er hat hier geheilt, hat da geheilt, hat hier gemacht. Und als Jesus die Krankheit der Menschen sah, aber nicht nur die Krankheiten, aber ich glaube schon, das war sein Fokus. Wir müssen uns das damals vorstellen, wie schlimm es war, damals krank zu sein, ohne Antibiotika und, ne? Ohne Krankenhäuser. Und als er durch diese Dörfer, diese Städte zog, dann wurde er mit tiefem Mitleid erfüllt. Und wir dürfen nie vergessen, wie schön es ist, Familie zu haben, und das ist das Geschenk Gemeinde, dass Gott diese Welt so sehr liebt. Ja, Jesus ist gekommen, weil er die Welt liebt. Und es erfüllt ihn mit Mitleid. Und er hatte große Sorgen, weil sie hatten große Sorgen und sie wussten nicht wohin. Ich habe mal das in ein paar andere Übersetzungen geprüft, weil ich ja sehr gerne eine moderne Übersetzung benutze. Und ihr Lieben, da war immer das Gleiche drin. Ich weiß gar nicht, ob es der Elberfelder oder Luther verschmachtet und verstreut und zerstreut, sagt er. Die Original, ne, das ist natürlich das, worin die Bibel geschrieben worden ist, die Engelsprache, ne, das ist das Englisch, ne, und da steht genau das Gleiche. Die waren dispirited and distressed. Sie wussten nicht, was sie tun sollen und sie waren unter großer Not. Jesus sieht diese Leute, die verschmachtete und zerstreut sind. Und er sagt, die Ernte ist so groß. Das für mich bedeutet das, es gibt so viel zu tun. Im Moment laufen die Erntemaschinen hier überall rum. Und es gibt so vieles zu tun, aber es gibt so wenig Arbeite, betet zum Herrn, dass er Arbeite sendet. Was können wir daraus hören? Ich habe einen Brutkasten von Nils bekommen, zwei an sich, jetzt habe ich alle seine Brutkästen. Einmal haben wir zu Hause schon Hühnereier reingelegt und als ich die Hühnereier in den Kasten reingelegt habe und ich merkte, wir hatten so viele Hühnereier und den Kasten war fast voll, habe ich die letzten zwei Eier in meine Hand genommen. Könnt ihr die sehen? Einmal mit einem Sad Face und einem Happy Face. Und ich merkte, ich habe die Macht über Rührei oder Küken. Oh, ich zittere wieder. Aber ich zittere immer wieder. Und ich merkte, und das wurde für mich eine Botschaft, und das sehe ich in diesem Text. Wir haben die Macht, entweder Leben hervorzubringen oder es zu behindern. Nun, ich weiß, dass ich nicht Leben in diesem Ei produzieren kann, das wissen wir. Und preis den Herrn, dass wir das nicht können. Das wäre furchtbar. Aber genau wie in diesem Brutkasten, ich kann entscheiden, ob Leben hervorgebracht wird. Ich kann es wenigstens versuchen. Jeder, der einen Brutkasten mal bedient hat, weiß, dass nicht alle Eier schlüpfen, aber ich kann zumindest mein Teil tun, dass Leben hervorkommt, oder ich kann das behindern. Und dann wird es zu Rührei oder Spiegelei. Und ich glaube, das ist das, was wir in diesem Text sehen. Wir sehen, dass Jesus die Not der Menschen sieht, wie krank sie sind, die Gelähmten, die Tauben, die Blinden. Mit Sicherheit ist nicht berichtet, aber mit Sicherheit die mit Zahnschmerzen und alles, was es so da gibt. Und die sind hilflos und wissen nicht, wohin. Und Jesus sagt, die Ernte, die Arbeit ist so groß, aber es gibt nicht genügend Arbeiter. Er braucht unsere Mitarbeit. Was tue ich, wenn ich so einen Text lese? Das Erste, was ich tue, ich stelle mir vor, ich bin dabei. Ich will eine Passion, eine Leidenschaft für Jesus in mein Herz kultivieren, mein ganzes Leben lang. Ich bin so, habe zu Nils, war gestern bei uns, hat kurz mir geholfen mit Schweißen, und ich habe gesagt, ich bin so ermutigt durch dich, Siegfried. Ich denke, Siegfried ist 77 Jahre alt, ich bin 54, und ich stelle mir vor, ich dürfte so lange, wie du jetzt alt bist, ne, 60 Jahre im Glauben, ich dürfte so lange Gott dienen und auch verkündigen und das Wort. Und das erfüllt mein Herz mit Freude. Und an sich nur um dessen Willen würde ich gerne lange leben. Ne, ich meine, ich lebe total gerne, aber das wäre für mich so wichtig. Aber all das bringt überhaupt nichts, wenn ich nicht eine Leidenschaft für Jesus habe. Amen. Jesus hat eine Leidenschaft für diese Welt. Und wir dürfen diese Leidenschaft für diese Welt nicht uns rauben lassen, ihr Lieben. Nie und nimmer wollen wir, dass diese Leidenschaft, diese Not, dieses Drängen im Herzen uns geraubt werden. Wir wollen bitten und Herr, helf uns, dass es nie weggeht. Und deswegen stelle ich mir vor, ich sitze da bei Jesus. Das habe ich auch mit, wir lesen Hesekiel in Kadelbogen. Und Hesekiel ist ja unglaublich trocken, ne? Ganz besonders die Stellen, wo sie den Tempel, ganz viele Anweisungen, und das ist so viel Ellen lang und so viel Ellen breit und so hoch. Und ich habe mich versucht, in Hesekiel hineinzuversetzen, als ob ich in die Verbannung war und das lese. Und dann auf einmal sprach es Bände zu mir, Bände der Hoffnung, wo Gott sagt, ihr seid verschleppt, aber wenn ihr umkehrt, dann werdet ihr zurückkommen. Das ist eine gute Sache. Und ich stellte mich vor, dass ich bei Jesus bin. Die 12 Jünger, Jesus und Glenn. Und wir ziehen durch die Dörfer. Und ich sehe die Massen an Leute, die zu ihm kommen. Auf Krücken, blind, aussätzig, verstoßen. Und sie kommen und sie kommen und sie kommen. Und dann sehe ich, wie Jesus heilt und heilt und heilt und heilt und spricht und tröstet und heilt. Und dann sehe ich, wie er überwältigt ist von der Not der Menschen und dass da so viele sind. Und dann höre ich, wie er sagt, die Ernte ist so groß, es gibt so viel zu tun. Aber so wenig arbeite. Und dann sagt er, betet. Und dann stelle ich mir vor, dass ich bete, Herr, sende, arbeite. Und dann kann ich nicht anders, als zu überlegen, und ich? Und dann kommt mir den Jesaja-Brief, den Berufungskapitel der Jesaja-Prophetie, die Berufungskapitel, Kapitel 6, wo Gott sagt zu Jesaja, wem soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Ich habe ja gesagt, dass natürlich nicht das Einzige, was Jesus getan hat, war zu heilen, aber es scheint, dass der Matthias, als er das zusammengesetzt hat, geführt durch den Heiligen Geist, wirklich uns zeigen wollte, wie viel Jesus geheilt hat. Und dass seine Augenmerk auch auf die Not der Menschen ist. Und dann habe ich mich gefragt, warum lasse ich mich selber von dem Gebet für Heilung, des Heilungsgebets immer wieder abbringen? Warum tue ich das nicht als erste Reaktion? Und dann muss ich zugeben, der Grund, warum ich das nicht tue, ist, weil ich das nicht oft erlebe, dass Menschen geheilt sind. Und dann werde ich entmutigt und dann tue ich das nicht. Und wenn wir uns erlauben, in diesem Kontext das wirklich zu sehen als die Arbeiter, natürlich hat er auch verkündigt über das Reich Gottes, aber dass die Heilung von der Krankheiten und Leiden auch ein ganz großen Teil ist, von Leben hervorbringen, was Jesus will, wenn ich das erlaube und dann reflektiere, wie wenig ich als erste Reaktion für die Kranken bete, dann sage ich zu mir selbst, Glenn, da muss sich was ändern. Da muss sich was ändern. Weil das Leid dieser Welt auch in körperliche Krankheiten ist unglaublich groß. Eine von unseren Altpräsesen im BFP hat mal über Heilung gepredigt und dann hat er in die Versammlung gefragt, es waren nicht so viele Leute, ich glaube, wir waren auf dem theologischen Seminar, so junge Leute, die Ausbildung machten, und er hat gesagt, wie viele von euch sind krank? Da gingen ganz viele Hände hoch, ne, von jungen Menschen, die auch richtig krank waren. Und dann sagte Ingolf mit Recht, auch heute ist das Gebet für Heilung wichtig. Das ist wichtig. Aber wir lassen uns davon abtun. Wir haben darüber gesprochen in Kadelbogen über diese Woche und da sagte jemand, aber wenn Gott mich nicht heilt, wie kann ich dann wissen, dass er mich lieb hat? Und irgendwie wissen wir im Herzen, jetzt würde ich am liebsten Siegfried nach vorne holen und soll sagen, warum das so falsch ist, aber irgendwie wissen wir im Herzen, das ist nicht richtig, das ist nicht gut. Wenn Gott mich nicht heilt, dann weiß ich nicht, dass er mich lieb hat. Nur wenn ich mich heilt, dann weiß er, dass er mich lieb hat. Aber auf die eine Seite ist das absolut legitim und das ist das, was uns durcheinander bringt, das, was uns davon abhält, ihr Lieben, etwas zu tun, meines Erachtens, wo zu wenig, mindestens einen großen Teil, Jesus sagt, die Arbeiter sind so wenig. Weil es ist legitim. Wir haben in der Gemeinde in Schwerin einen echt starken Bruder, der Predigtdienst macht und Arbeiten leitet und führt und seine Mutter wurde krank. Eine wunderbare Frau, wie viele von den älteren Schwestern hier, die ihren ganzen Leben Jesus geliebt hat und sie wurde krank und sie hatte so eine Darmverstopfung und den Kot kam oben wieder raus und wie er gelitten hat und wie diesen gestandenen Bruder gefragt hat, warum heilt Gott nicht meine Mutter? Ich erinnere mich an seine Wörter. Er sagte, wenn Gott jemand heilt, dann meine Mutter. Sie hat alles für ihn gegeben. In jeder Hinsicht hat sie für ihn gelebt. So diese Not ist legitim. Wir haben eine Schwester in Schwerin, die ganz neu in der Gemeinde ist und die ist so furchtbar krank. Ne? Die kam suchend in die Gemeinde und ich bin so dankbar. Und sie hat so viel Schmerzen, dass die Ärzte einfach nicht wissen mehr, was sie tun kann. Und jedes Mal, wenn wir im Gottesdienst sind, dann kommt sie nach vorne oder sie schnappt mich hinterher und sagt, Glenn, betet für mich. Und sie ist nicht gesund geworden. Und das entmutigt mich und hält mich davon ab, zu beten. Aber das sollten wir nicht tun, weil die Bibel sagt, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und wenn ihr ermutigt werden wollt, dann liest 2. Korinther 5, Vers 7 habe ich gerade zitiert. Das ist so eine Passage, die uns ermutigt, festzuhalten, dass eines Tages diesen alten Körper ausgezogen wird und wir einen neuen Körper bekommen werden. Aber wir sollten uns nicht davon abbringen lassen. Ich erinnere mich, und das ist so mein Wunsch, einmal in der Bibelstunde haben wir über was passiert mit den Menschen, die nicht gehört haben, und haben wir reflektiert, wie viele Menschen in Bützow leben und noch nie das Evangelium gehört haben. Und wie ist das nach dem Tod? Wie wird es mit ihnen gehen? Und da sagtest du, Nils, ich weiß nicht alles, aber ich weiß, dass Gott gerecht ist. Und ich liebe solche Statements, weil die reflektieren das Herz Gottes. Und wir müssen immer wieder zugeben, es gibt so vieles, das wir nicht wissen. Wir wissen nicht, warum Gisela nicht geheilt wird. Wir wissen nicht, warum die Mutter von unserem Freund nicht geheilt wird. Aber ich wünsche mir aus dieser Predigt einen göttlichen Dennoch, einen göttlichen Trotz in uns alle, wo wir sagen, ist mir doch egal, ich werde für die Kranken beten. Warum? Weil genau wie Nils gesagt hat, ich verstehe nicht alles, aber ich weiß, dass Gott gerecht ist, dass wir sagen zu uns selbst, ich weiß nicht, warum Gott nicht heilt, aber ich weiß, dass er Krankheit hasst und dass er leidet, wenn Menschen leiden. Amen. Und dass es im Himmel nie mehr Krankheit geben wird. Wenn Gott Krankheit gut finden würde, dann würde es auch im Himmel Krankheit geben. Das wird es nicht im Himmel geben und Gott mag es nicht. Und wir brauchen einen himmlischen Trotz. Herr, ich werde beten. Weil ich kann nicht heilen, meine Hände haben gar nichts. Aber er kann. Und dann will ich euch ermutigen über Zeugnisse, die ich immer wieder gehört habe, auch wieder an die Zeltstadt von einem Mann, der gelehrt hat über Heilung. John Wimber hat mal gesagt, dass Gott zu ihm gesprochen hat, John, ich will, dass du jeden Sonntag für Heilung betest. Und er wollte nicht, aber dann hat er angefangen, das zu tun. Jeden Sonntag nach dem Gottesdienst hat er gesagt, wenn du krank bist, komm nach vorne, wir wollen für dich beten. Und er sagte, er berichtete, dass sie ein Jahr gebetet haben, jeden Sonntag für Heilung. Und da ist gar nichts passiert. Und diese ähnliche Berichte höre ich immer wieder von Menschen, die irgendwie durchgebrochen sind. Und ich weiß nicht, warum. Und ich verstehe das nicht. Aber ich höre das immer wieder. Und John sagt, in diesem Zeugnis sagte er, dann ruft mich ein Bruder an und sagt, meine Frau ist richtig krank. Sie kann nicht mehr aufstehen, sie hat furchtbaren Fieber, sie liegt im Bett. Komm und betet für sie. Und er sagt, er wollte gar nicht hin. Sein Glaube war so groß. Er sagt, er wollte gar nicht hin. Er hat überlegt, ob er irgendwie eine Ausrede finden konnte. Und er geht hin und er sagte, ich habe schnell für sie gebetet und gesegnet. Und dann habe ich mich umgedreht und den Bruder, den Ehemann versucht zu trösten. Ich weiß nicht, warum Gott nicht immer heilt, aber manchmal Ich verstehe das nicht. Und während er versucht, ihn zu trösten, weil er glaubt, da passiert wieder nichts, ist diese Frau aufgestanden und sie war geheilt. Und solche Berichte höre ich immer wieder. Und das kenne ich auch von uns. Ihr wisst ja, dass wir ganz stark Gott vertrauen für die finanziellen Mittel, die wir brauchen. Und ich weiß auch von uns, dass es für irgendeinen Grund, und sicherlich gibt es einen theologischen Grund dafür, dass Gott wartet, bis wir treu sind und ausharren. Und dann, wenn er wirklich merkt, jetzt tun wir das nicht nur, weil wir immer sehen und deswegen lieben wir ihn, weil wir immer sehen, sondern weil wir uns entschieden haben, das zu tun, weil wir durch Leidenschaft bewegt sind und dass es irgendwann durchbricht. Ich will euch ermutigen, bleibt dran. Aber dann sagst du, Glenn, aber was ist mit den armen Leuten, die nicht geheilt werden? Dann bringe ich euch zurück zu Gisela, die zu mir kommt. Jedes Mal, wenn ich in Schwerin bin. Ich nehme sie im Arm und ich bete für Heilung. Dann drücke ich sie. Ich weiß nicht, wie alt Gisela ist. 60, 65 in etwa. dann drücke ich sie und sage Gisela, dass Gott sie lieb hat und dass er auch leidet mit ihren Leiden. Sie geht weg, vielleicht zur Zeit nicht geheilt, aber auf jeden Fall geliebt. Das können wir, oder? Das können wir. Wir können beten und auch wenn nichts passiert, hinterlassen wir die Menschen mit der Gewissheit, Gott liebt sie, wir lieben sie und sie kommt immer wieder. Sie sagt nicht, der ist ein Spinner, da passiert gar nichts, ich suche jemanden, der das wirklich kann, sondern sie kommt immer wieder und sagt, bete für mich. Die Not ist groß, es gibt so wenig Arbeiter. So, das Erste, was ich tue, wenn ich will, dass eine Passage mich im Herzen trifft, ist, ich stelle mir vor, ich bin dabei. Und ich tue das langsam. Ich stelle mir so lange vor, bis ich wirklich das Gefühl habe, ich höre die Wörter Jesus, ich sehe den Gesichtsausdruck Jesus, als er verzweifelt sagt, da sind so wenige, die mit anpacken. Und das Zweite, was ich tue, ist, ich stelle mir die Gemeinde vor. Ich will ja nicht nur eine schöne Predigt predigen. Ich habe so viel zu tun. Ich will nicht nur eine schöne Predigt halten, sondern ich will, dass es auch etwas bewirkt in der Gemeinde. Weil Jesus spricht Wörter, die uns Leben schenken. Und dann stelle ich mir die Gemeinde vor und ich reflektiere über meine Predigt. Und diese Woche habe ich Karl-Heinz vorgestellt. Tut mir leid, Karl-Heinz. Ich habe gedacht, wie soll diese Predigt Karl-Heinz helfen? Ein wunderbaren Bruder, der den Herrn liebt. Und dann dachte ich, und ich glaube, das ist auch gut, dachte ich, ich wünsche mir, dass Karl-Heinz morgens aufsteht und betet, Herr, du kennst mich, du weißt, wie viele Kräfte ich noch habe, du weißt, was ich kann und was ich nicht kann. Hier bin ich. Sende mich. Du weißt, wo ich hingehe heute. Du weißt, welche Menschen ich begegnen werde. Hier bin ich. Sende mich. Und dann glaube ich, dass wenn Karl-Heinz seinen normalen Alltag durchgeht, dass er Dinge sehen wird, die er früher nicht gesehen hat. Er wird Nöte sehen. Es kann sein, dass im Edeka im Kaufhaus oder vielleicht hinterher beim Kaffee trinken. Und dann, weil dieses Gebet sein Herz entfacht hat und der Geist Gottes in ihn wühlt, würde er sagen, ansprechen und sagen, na, wie geht's dir heute? Ich habe das mal gemacht an einem Bahnhof, wo ein Mädel stand und sie wollte versuchen, mit einem Visa-Card einen Kaffee zu bezahlen. Und sie versuchte das auf Englisch und die kam nicht klar. Und ich spürte im Herzen, hier ist eine Chance, etwas zu sagen. Und dann habe ich gesagt, du bist auch Schweden, oder? Weil in Schweden kannst du einen Kaffee bezahlen mit einem Visa-Card. Und das habe ich auf Englisch gesagt. Sie sagt, ja. Und ich habe gesagt, ich gebe dir einen Kaffee aus. Dass Karl-Heinz etwas sieht und dann hört er zu. Er nimmt sich Zeit und auch dieses Mädel, ich habe zugehört und habe gesagt, was machst du in Deutschland? Und sie hat so ein Band hinterher gefolgt, so als Groupie. Ne? Die haben hier einen Auftritt gehabt, dann ist sie da gereist und hier und so und ganz allein. Und ich habe gesagt, Mann, du bist mutig. Und dann sagt sie, ich war nicht immer mutig. Dann hat sie angefangen, mir zu erzählen über die Depression und die Ängste, die sie geplagt hat. Ich glaube, Gott wird Türen aufmachen. Und dann spricht Karl-Heinz Wörter der Trost und lass die Liebe des Vaters durch ihn fließen. Und dann betest du im Vertrauen, dass Gott wirklich was tun wird. Und dann sagst du, wollen wir uns morgen noch mal treffen für einen Kaffee? Weil die Liebe Christi uns drängt. Ich glaube, auch wir Sinn arbeite. Und jetzt könnte ich die Johanna nehmen. Die Johanna betet: Herr, hier bin ich. Gehe zwar zur Schule, aber du bist mit mir, sende mich. Johanna sieht, oh, nächste Folie bitte. Johanna sieht, Johanna hört, Johanna tröstet, Johanna betet. Und Johanna macht einen Termin, wo sie sich nochmal treffen können. Kann es sein, dass Gott noch wirken will? Kann es sein, dass er das tun kann? Kann es sein, dass er in unsere Stadt, in unsere Umgebung genau so geplagt ist von der Not der Menschen, die um ihn sind, wie damals Jesus? Und er weiß genau, die Menschen müssen sich ja nicht gleich bekehren, aber die werden, wie ich auch einmal gepredigt habe, ein Stück näher an Jesus gebracht. Ein Stück offener für Jesus. Harry und ich waren eingeladen zu einer Feier gestern Abend auf dem großen Hof. Und die Leute haben so einen Hunger. Und wir haben geredet und geredet und geredet. Und dann um 9 Uhr wollte ich gehen. Und dann haben sie gesagt, oh, so ein Hunger wird begegnet. Wir beten: Herr, hier bin ich. Dann sehen wir Sachen, dann hören wir Sachen, dann trösten wir, wir lassen die Liebe des Vaters fließen. Dann sind wir mutig. Ihr Lieben, Menschen, die nicht dicht am Glauben sind, sind nicht abgeneigt, dass du für sie betest. Für ihn ist das ein unglaubliches Zeichen der Liebe und Fürsorge. Und wenn du mal jemanden triffst, der abgeneigt ist, dann ist das auch nicht so schlimm. Aber meine Erfahrung ist, die meiste Zeit ist es für ihn absolut okay. Dann beten wir und dann fragen wir: Können wir uns nochmal treffen? Soll ich nochmal vorbeikommen? Weil die Liebe Christi uns drängt. Ich fasse mal zusammen und dann können wir eine Gebetszeit haben. Jesus zog um die Dörfer und sah der Not der Menschen. Ganz besonders, dass sie unter Krankheiten litten. Dies hat ihn zutiefst bewegt. Luther sagte, es jammerte ihn. Es gibt so viel zu tun, aber so wenig, die mit anpacken. Die Menschen haben große Sorgen und wissen nicht, wohin. Der Vater ruft immer noch: Wer kann ich senden? Wer geht für uns hin? Wir können entweder Leben hervorbringen oder es behindern. Wir wissen, dass wir für Krankheiten beten sollen. Lass uns einfach nicht davon abbringen. Lass uns beten: Herr, sende mich, und im Vertrauen gehen. Dann werden wir sehen, was Jesus sieht, hören, was Jesus hört, trösten mit Jesu Worte und beten in Jesu Kraft. Und am wichtigsten, lass uns wieder hingehen, weil Jesu Liebe uns drängt. Ich bin gespannt, was Gott macht. Jetzt ein Unterschied zwischen unserer Gemeinde hier und in Schwerin. Ist in Schwerin, würden wir sagen, wer Mut haben will für diesen Dienst, wer sagt: Herr, ich will, aber ich habe Angst, der kommt nach vorne und lässt sich segnen. Das müssen wir nicht aber machen. Aber wir können das auch so machen, wer ganz besonders den Herrn sagen will heute Morgen: Herr, ich will dein Arbeiter sein. Der kann in dieser Gebetszeit einfach aufstehen für sich persönlich und sagen: Herr, hier bin ich. Ich will, dass du mich sendest. Ich will mutiger werden. Ich will, dass du mich erfüllst mit deinem Mut und deiner Kraft, das zu tun. Lass uns eine Gebetszeit haben, wo jeder beten darf. Und wenn jemand ganz besonders sagen will: Ich will das, dann stehst du einfach in deinem Platz auf, nur zwischen dich und deinem Herrn, und sagst: Herr, das will ich. Ich brauche das. Und ich schließe nach einer Weile ab.